Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Rainer Böhm.
Was ich euch schon immer mal sagen wollte, es ist mir eine große Ehre und ein Privileg, dass ich hier jetzt stehen und predigen darf. Bin ich mir doch bewusst, dass hier schon viele begnadete Bibellehrer und Ausleger ihre Einsichten und Erkenntnisse mit uns geteilt haben. Und ich kratze wirklich nur an der Oberfläche. Ich lerne, ich mache Schritte, taste mich vor und bin euch sehr dankbar, dass ihr zuhören wollt. Und noch eine zweite Vorbemerkung, die betrifft jetzt die Predigt selbst. Als ich die jüngste Ausgabe von Biblisch Glauben, Denken, Leben, die draußen vom Bibelbund liegt, diese großen Heftchen, die dünnen, als die herauskam, hat mich sofort der Leitartikel von Haniel Strebel begeistert. Er analysiert darin kurz und knapp anhand von 10 Beobachtungen im Alltag, wie die Liebe in vielen von uns erkaltet und nennt 10 Ursachen für diese Entwicklung. Das Wichtigste aber, er bleibt nicht bei der Bestandsaufnahme stehen, sondern gibt uns wiederum 10 ganz praktische Antworten auf die Frage, wie wir uns als Christen dazu verhalten können und sollten. Ausgangspunkt ist die Endzeitrede von Jesus. Wir haben ja daraus schon vorgelesen und in Kapitel 24, Vers 12 heißt es, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Und im Alltag zeigt sich, wie dieses Phänomen auf ganz verschiedene Weise Gestalt annimmt. Nicht durch Statistiken oder soziologische Abhandlungen, sondern anhand von alltäglichen Beobachtungen sehen wir, wie tatsächlich Beziehungen an Wärme verlieren und die Liebe in vielen erkaltet. Im ersten Teil meiner Predigt möchte ich euch ein junges Ehepaar vorstellen, das mit 2 Kindern in Kassel lebt. Nennen wir sie Kevin und Melanie. Er arbeitet im Management eines Unternehmens. Sie hat eine Halbtagsstelle in der Verwaltung. Beide sind Christen, gehen in eine evangelische Gemeinde und versuchen auch im Alltag ihr Christsein so gut es geht zu leben, umzusetzen und vor allem in der Erziehung ihrer Kinder Dinge richtig zu machen. Dennoch sind auch sie Kinder unserer Zeit, verhalten sich nicht immer so, wie es im Umgang mit anderen liebevoll und richtig wäre. Zum Beispiel nimmt es Kevin mit Terminen nicht so genau. Wenn er kurzfristig keine Lust hat auf eine Verabredung, dann sagt er mit einer knappen Nachricht ab. Das Smartphone macht es ihm ja leicht, schnell mal was zu canceln, was ihm nicht ins Programm passt. Überhaupt fällt es ihm schwer, sich langfristig festzulegen. Man weiß ja nie, ob sich nicht noch was Besseres auftut, was man lieber wahrnehmen würde. Und spontan sein ist ein wichtiger Teil für Kevins Lebensqualität. Für Kevin zählt vor allem, was Spaß macht. Freizeit, Wochenende, Urlaub, Hauptsache der Fun-Faktor stimmt. Zum Glück sieht das Melanie genauso. Die beiden setzen ihre Prioritäten im Alltag und Beruf am liebsten nach der Devise, worauf ich gerade Bock habe, das geht vor. Das gilt übrigens auch für den Umgang mit Freunden. Am besten gemeinsam Spaß haben und wer gerade mal nicht so gut drauf ist oder vielleicht sogar Probleme hat, der wird links liegen gelassen. Wo Kevin und Melanie allerdings keinen Spaß verstehen, das ist die Umwelt. Sachen wegwerfen geht gar nicht und auf keinen Fall einfach so an den Straßenrand, wie das viele machen. Das müssen ja dann andere aufräumen. Die Kinder sollen schließlich lernen, achtsam, verantwortlich mit ihrer Umwelt umzugehen. Was sich ihre Eltern allerdings nicht bewusst machen, ist, dass sie im zwischenmenschlichen Bereich durchaus mal was liegen lassen. Zum Beispiel unliebsame Arbeiten, die dann von Kollegen oder vom Ehepartner erledigt werden müssen. Oder die eigene schlechte Stimmung wird wie Abfall deponiert beim Partner, am Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit. Das ist vor allem Melanies Problem. Sie ist schnell mal schlecht gelaunt, vor allem wenn ihre Wünsche nicht sofort und passgenau erfüllt werden. Geduld ist nicht so ihre Sache. Schließlich ist sie es von klein auf gewohnt, dass eigentlich alles immer und jederzeit verfügbar ist. Das gilt für Einkäufe genauso wie für ihren Medienkonsum. Online-Bestellungen werden meist schon am nächsten Tag geliefert und die Mediatheken machen vom täglichen Programmschema unabhängig und lassen sich exakt der persönlichen Stimmung anpassen. Die Auswahl ist riesig und vermittelt ein Gefühl von Freiheit. Und wo Melanies hohe Ansprüche nicht erfüllt werden, weicht sie aus oder bricht einfach ab. Das gilt übrigens auch für Beziehungen. Früher hat sie sich endlos mit Freundinnen festgeklönt, sich deren Probleme angehört und versucht auch zu helfen. Aber seit sie mit Mann, Haus, Kindern, Halbtagsjob mehr als ausgelastet ist, bewertet sie ihre Kontakte zu anderen Menschen eher nach dem Motto, was bringt mir das? Das Gegenüber wird zum Spiegel der eigenen Befindlichkeit und bevor es zu anstrengend oder zeitraubend wird, lässt man es lieber ganz bleiben. Kevin praktiziert das im Job ganz genauso. Schließlich machen das doch alle und da ist weder Raum noch Zeit für Gefühle. Obwohl Mitgefühl ist Melanie und Kevin keineswegs fremd. Als Christen engagieren sie sich sozial, indem sie für allerhand Hilfsprojekte spenden und sogar über eine Patenschaft für ein afrikanisches Schulkind nachdenken. Das machen viele in ihrer Gemeinde. Ja, die Gemeinde. Irgendwie sind Kevin und Melanie nicht mehr so ganz glücklich im Gemeindeleben. Je länger sie dabei sind, desto mehr Aufgaben werden an sie herangetragen. Dieses Gefühl, irgendwie zur Mitarbeit verpflichtet zu sein, belastet vor allem Kevin, der wenigstens sonntags mal seine Ruhe haben will. Deshalb haben sie in letzter Zeit öfter mal Gottesdienste anderer Gemeinden besucht, teils mit schlechtem Gewissen, aber irgendwie auch erleichtert, einfach mal unerkannt kommen und wieder gehen zu können. Auch sonst neigen die beiden zunehmend dazu, wie Schmetterlinge von einem Erlebnis zum anderen zu hüpfen, von einer Ablenkung zur nächsten. Vielleicht liegt es ja an den vielfältigen Belastungen im Alltag, dass sie Tiefe und Geduld, Kontinuität und sowas mehr und mehr als Zumutung empfinden. Aber Ungeduld wird ja gesellschaftlich akzeptiert, wenn man durchblicken lässt, dass man für dieses oder jenes einfach keine Kraft hat, erntet man ja sogar Verständnis. Zuweilen schlägt diese Leichtigkeit im Freizeitverhalten paradoxerweise schnell in Trägheit um. Wenn von Kevin Verbindlichkeit, Einhaltung von Fristen und Verantwortung gefordert sind, dann kommt er in so eine Starre, verfällt in Passivität und macht gar nichts. Aufgaben werden vertagt, andere hingehalten, Fristen verstreichen. An der Arbeit hat er deshalb schon ganz schön Stress bekommen. Und die To-Do-Liste für diverse Hausarbeiten wird auch immer länger, was Melanie natürlich nervt. Was sie auch noch nervt, ist ihr eigenes Kaufverhalten. Trotz ihres so wachen Umweltbewusstseins, das einen gedankenlosen Umgang mit den Ressourcen eigentlich ausschließt, kann sie das Shoppen einfach nicht sein lassen. Manchmal fragt sie sich schon, ob sie nicht etwa kaufsüchtig ist. Klamotten kaufen aus einer momentanen Stimmung heraus, ohne die Sachen wirklich zu brauchen oder zu tragen. Schränke mit Überflüssigem zu füllen, das ist eigentlich ein No-Go, das weiß sie schon. Aber warum soll sie sich nicht auch und zu mal was gönnen, wo Kevin gerade einen Kredit für das neue SUV aufgenommen hat? Bei der letzten Elternversammlung hat man Melanie übrigens als Elternsprecherin vorgeschlagen. Sie hat abgelehnt. Obwohl sie die Gabe dazu hätte, hat sie ihr Nein vielleicht zu lieblos rübergebracht? Auch den Kindern gegenüber ist sie manchmal ganz schön ungeduldig und reizbar. Wo ist nur die Liebe geblieben, die sie früher empfunden hat? Niemand kann es ihr recht machen. Ständig ist sie genervt und unzufrieden. Auch Kevin leidet darunter, das merkt sie. Aber er hat ihr auch schon lange kein Kompliment mehr gemacht, geschweige denn etwas von ihrer To-Do-Liste abgearbeitet. Es ist wie eine schleichende Krankheit. Zwischenmenschliche Beziehungen sind fragiler geworden, Liebe wird austauschbar, Verbindlichkeit wird durch Beliebigkeit ersetzt. Kälte breitet sich aus. Eine ganz normale Durchschnittsfamilie, oder? Redlich bemüht, das Gute und Richtige zu tun und doch geprägt und getrieben von allerhand Belastungen, Zwängen, Sehnsüchten und vielen anderen Faktoren. Manches durchaus selbst gemacht, vieles aber auch aufgezwungen und nicht ohne weiteres zu beeinflussen. Es liegt mir fern, Kevin und Melanie irgendwie zu be- oder verurteilen. Schon deshalb nicht, weil ich einiges von ihren Motiven und Verhaltensweisen auch schon bei mir selber oder im engeren Umfeld beobachtet habe. Es ist ja nun einmal so, dass wir mit unserer Bekehrung nicht automatisch zu besseren Menschen werden. Und wir können uns auch nur sehr bedingt selber verändern, wenngleich das immer wieder propagiert und uns vorgegaukelt wird. Wohl aber können wir unsere Abgründe und Herausforderungen vor Gott bringen und ihn bitten, an uns zu arbeiten und uns zu vergeben, wo wir immer wieder in alte Gewohnheiten zurückfallen. Und wir können uns von ihm zeigen lassen, wie wir in all dem Durcheinander bestehen und reagieren können. Nicht um die Welt zu verbessern, sondern hier an unserem Platz etwas mehr Liebe und Wärme zu geben. Lasst uns nochmal vorher auf die Gründe schauen für all das, was wir eben als Symptome der erkaltenden oder erkalteten Liebe betrachtet haben. Die Ursachen. Und wir stellen fest, dass diese nicht erst seit gestern wirksam sind. Es handelt sich um ein komplexes Geflecht von kulturellen, geistlichen und geistigen Entwicklungen. An erster Stelle, das hat schon so ein bisschen durchgeschimmert, steht die Ich-Fokussierung. Der Mensch wird von frühester Kindheit an auf das eigene Selbst verwiesen. Schon das Leitbild vieler Schulen, das Kind im Zentrum, prägt ein Bewusstsein, in dem sich die Welt um das eigene Wohlbefinden drehen muss. Wer so aufwächst, betrachtet andere vor allem als Funktionsträger der eigenen Bedürfnisse. Zweitens prägt das Evangelium der Spätmoderne. Dieses Evangelium ruft den Menschen zur Selbstverwirklichung auf. Bringe dich selbst zur Geltung. Familie, Beruf, soziale Medien, überall geht es darum, sich in Szene zu setzen. Und die Auswüchse kennen wir alle, dass Leute sogar anfangen, ihr Essen zu fotografieren und allen anderen mitzuteilen. Die Energie, die in diese Selbstinszenierung fließt, fehlt natürlich auch für vieles andere, unter anderem die Hingabe für andere. Drittens folgt daraus die Autonomie, genauer gesagt die Eigengesetzlichkeit. Der Mensch ist sich selbst Gesetz. In der Sprache der Theologie heißt das, er erhebt sich zu Gott, will sein wie er, schon altes Thema, ne? Er allein definiert Recht und Unrecht, seine Regeln und seine Ziele. Gerät diese Ordnung ins Wanken, reagiert er mit Anpassung, mit Flucht oder mit Resignation. Auf jeden Fall tritt Gottes Gebot in den Hintergrund und wird ersetzt durch das eigene Maß. Viertens ist die Entwicklung mehrgenerational. Sie wurzelt in den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts. Die Kriegsgeneration war durch Mangel und Not geprägt, lernte aber Selbstdisziplin. Ihre Kinder, die Babyboomer, wuchsen im Wohlstand auf, ohne Kriegserfahrung, mit wachsender materieller Sicherheit. Deren Kinder wiederum wuchsen im Überfluss auf, mit nie dagewesener technologischer und medizinischer Unterstützung. Und jede Generation knüpfte an die vorige an, doch jeweils mit gesteigerter Selbstbezogenheit. Fünftens wirkt der materielle Überfluss als Verstärker. Seit den 50er Jahren erlebte Westeuropa nahezu durchgehend wirtschaftliches Wachstum. Selbst Krisen wie die Ölkrise in den 70er Jahren oder die Finanzkrise 2008 waren nur kurze Unterbrechungen. Überfluss machte Unabhängigkeit von anderen möglich, schwächte gegenseitige Bindungen und nährte die Illusion, auf niemanden angewiesen zu sein. Sechstens ist die Gesellschaft vom Moment besessen. You only live once, du lebst nur einmal, ist das Lebensmotto. Gegenwart ist alles. Zukunftsorientierung eher schwach, Vorsorge, Selbstbeherrschung und Opferbereitschaft werden als Einschränkung empfunden. Stattdessen gilt, das Heute ausschöpfen, genießen, verbrauchen. Siebtens prägt das Helikopterverhalten der Eltern. In vielen Familien wird das Glück des Kindes zum Maß aller Dinge. Hindernisse sollen vermieden, Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt werden. Kinder verlieren dadurch Erfahrungen von Widerstand, Belastung, Mangel und sie wachsen in einer brüchigen Beziehungswelt auf, in der Perfektionismus und Anspruch dominieren. Achtens folgt daraus die Vereinzelung. Trotz sozialer Medien erleben viele, auch junge Menschen, Einsamkeit. Sie sind zwar virtuell ständig miteinander in Kontakt, bleiben aber auf sich selbst zurückgeworfen. Ablenkung ersetzt Begegnung, Konsum ersetzt Gemeinschaft. Neuntens verschiebt sich die Orientierung von Schuld zu Scham. Wo Gottes Gebot nicht mehr gilt, orientiert man sich an Subgruppen und Vergleichsfiguren wie die Influencer in sozialen Medien, die ja enormen Einfluss haben und Zulauf. Maßstab ist nicht mehr Recht und Unrecht, sondern die Angst, beschämt zu werden. Diese Schamkultur zwingt zur Anpassung an den Zeitgeist und die Erwartungen der Meinungsmehrheit und verstärkt das Leben in einer Art Maske. Von Schuld zu sprechen gilt als ausgrenzend und diskriminierend, weshalb dieses Thema auch in vielen Predigten nicht mehr vorkommt, weil man ja niemanden verschrecken will. Und zehntens gilt schließlich die theologische Diagnose: Wer Gott verliert, verliert sich selbst. Wer die Bindung an den Schöpfer aufgibt, fällt auf sich selbst zurück. Ohne das Fundament göttlicher Wahrheit bleibt nur das schwankende Gesetz des eigenen Willens oder die Willkür anderer. Die erkaltete Liebe ist nicht nur ein psychologisches oder soziales Phänomen, sondern Ausdruck einer geistlichen Krise. Lasst uns deshalb jetzt die geistliche Dimension genauer anschauen und sehen, wie wir als Christen auf all das reagieren können. Die erste Reaktion gilt dem eigenen Herzen. In der Regel kennen wir uns ja ziemlich gut. Wir wissen, was unsere Herausforderungen sind, unsere Schwachpunkte. Wir wissen, was uns triggert, an den Nerven zerrt, worüber wir schnell in Rage geraten und wo wir vielleicht auch unkontrolliert auch zu heftig reagieren. Wir wollen das nicht, wir tun es. Es gilt also, Gedanken, Gefühle, Willensimpulse wahrzunehmen und zu prüfen, ist etwas von der Kälte der Umgebung in mich eingedrungen? Habe ich Verhaltensmuster übernommen, die dazu führen, dass ich mich ungewollt oder unbemerkt an eine lieblose Gesellschaft anpasse? Also Selbstprüfung ist der erste Schritt. Insofern gilt die Jahreslosung immer noch: Prüfet alles und behaltet das Gute. Und sie gilt nicht nur für das, was von außen auf uns zukommt, sondern genauso oder vielleicht sogar noch viel mehr für das, was uns im Inneren bewegt. Zweitens folgt Buße. Buße bedeutet nicht nur einmalige Entscheidungen, sondern vor allem tägliche Umkehr. Es geht vor allem darum, Selbstrechtfertigungen aufzugeben, Schuld zu bekennen und sich neu auf Gott auszurichten. Wir sind ja ziemlich gut darin, unser Tun mit allerhand Ausflüchten zu begründen. Allen voran die Sachzwänge, die ja auch noch alternativlos sind. Die Umstände sind schuld. Wir haben ja das Gute gewollt, aber dann doch wieder das Schlechte getan, weil wir nicht anders konnten. Ganz schlimm wird es, wenn wir uns zu der zeitgeistlichen Entschuldigung hinreißen lassen: Ich bin nun mal eben so. Gott hat mich so gemacht und gewollt und er liebt mich so, wie ich bin. Klammer auf, und deshalb bleibe ich so. Klammer zu. Das ist im Kern zwar nicht falsch, aber führt zu einer trügerischen Selbstgewissheit, die alles abnickt und mit der Liebe Gottes bemäntelt. Buße ist eine Bewegung, die Herz, Gedanken und Willen umfasst. Was nichts anderes heißt, als dass es auch hier allein unsere Entscheidung ist, wie wir Gott gegenübertreten und was wir ihm bekennen. Drittens gilt es, Verantwortungsbereiche zu klären. Niemand trägt die Last der Welt. Doch jeder trägt Verantwortung in seinem direkten Umfeld. Ehe, Familie, Gemeinde, Arbeitsplatz. Es ist entscheidend, diese Kreise klar zu unterscheiden, um nicht von einer globalen Last erdrückt zu werden. Und nur dann sind wir in der Lage, die Winzigkeit unserer Möglichkeiten zu akzeptieren und trotz unserer Ohnmacht beherzt Schritte zu tun und angesichts der Komplexität der weltweiten Krisen und Probleme nicht in Mutlosigkeit zu versinken. Gott hat uns unseren Platz und unsere Aufgaben zugedacht und zugeteilt. Das lesen wir in 1. Korinther 12, Vers 18. Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Und in Vers 17 geht es weiter: Im Übrigen soll jeder so leben, wie der Herr es ihm zugemessen, wie Gottes Ruf ihn getroffen hat. Das ist meine Weisung für alle Gemeinden. Wir dürfen also beruhigt sein und an dem Platz Verantwortung übernehmen, an den Gott uns gestellt hat. Um den Rest der Welt wird der Herr sich kümmern. Die vierte Reaktion: Ballast abwerfen. Materiell bedeutet das Verzicht um des Besseren willen. Geistlich bedeutet es, falsche Erwartungen an Gefühle und Bestätigungen abzulegen. Liebe zeigt sich nicht darin, dass meine Stimmung befriedigt wird, sondern dass ich im Dienst am anderen treu bleibe. Liebe zeigt sich im Extremfall darin, dass ich bereit bin, mein Leben hinzugeben. Und je mehr mich an mein irdisches Dasein bindet, je mehr ich zu verlieren habe, desto mehr werde ich festhalten wollen. Matthäus 19, Vers 22 berichtet von dem jungen Mann, der Jesus fragte: Wie kann ich denn dein Jünger werden, ein gutes Leben führen? Und dann heißt es da, als der junge Mann das hörte, was Jesus ihm sagte, wir wissen es alle, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Fünftens gehört dazu das echte Gespräch. Wenn wir Menschen begegnen, die von Kälte geprägt sind, sollten wir im Gebet um einen geeigneten Zeitpunkt für offene Fragen bitten. Offene Fragen beginnen mit Beobachtung, genauem Zuhören, habe ich richtig verstanden das, und führen zur Nachfrage, wie kommt es dazu, könnte es auch anders sein? Solche Fragen öffnen den Raum für Einsicht oder auch für Widerstand. Zuhören wird zur geistlichen Aufgabe. Aber Vorsicht, nicht wieder sich selbst unter Druck setzen und es erzwingen wollen. Ja, wir können und sollten uns auf solche Situationen vorbereiten. Es gibt Kurse, es gibt gute Bücher dazu. Wir haben auch schon ein Bibelwochenende dazu gehabt. Wie bereite ich mich auf die Weitergabe des Evangeliums vor? Wie kann ich Menschen begegnen, die Fragen haben oder die noch gar nicht wissen, dass sie Fragen haben? Doch nur Gott kann Gelegenheiten und die Offenheit bei unserem Gegenüber dazu schenken. Die sechste Reaktion, den Zustand aushalten. Wer sich gegen die Kälte stemmt, stößt auf Widerstand. Erwartungen anderer werden enttäuscht, Gefühle verletzt. Die Kunst besteht darin, dies zu ertragen, ohne in Bitterkeit zu verfallen. Sanftmut heißt nicht Nachgiebigkeit, sondern Standhaftigkeit in Gottes Kraft. In 1. Korinther 13, Vers 4 schreibt Paulus, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Siebtens, die Bereitschaft zur Scham. Wer offen lebt und Fragen stellt, wer sein Christsein äußert und lebt, sodass es andere merken, wird auf Ablehnung stoßen. Das hat uns Jesus vorausgesagt. Vorwürfe, Ausgrenzung, Mobbing sind mögliche Folgen. Doch wer auf Christus blickt, kann Scham ertragen, weil seine Identität nicht von menschlicher Anerkennung abhängt. Das ist noch weit entfernt von dem, was Christen in Verfolgung ertragen müssen. Sie werden nicht nur abgelehnt, gemobbt und verhöhnt, sondern misshandelt, verstoßen, eingesperrt und getötet. Insofern ist das, was uns hierzulande widerfahren kann, nur ein vergleichsweise geringes Übel. Aber eines, das dennoch schmerzen und uns an den Rand des Erträglichen bringen kann. Wer von uns ist schon stark genug, abgebrüht genug, dauerhaft belächelt und nicht mehr ernst genommen zu werden? Und die Wahrscheinlichkeit, dass Christen auch im sogenannten freien Westen zu Zielscheiben werden von Hass und nicht nur verbaler Gewalt, die steigt in dem Maße, wie uns demokratische Strukturen, gegenseitiger Respekt und echte Toleranz abhanden kommen. Achtens, das Recht Gott überlassen. In Konflikten muss der Christ nicht selbst für seine Rechte kämpfen. Er vertraut darauf, dass Gott für Gerechtigkeit sorgt, zu seiner Zeit und auf seine Weise. Einerseits entlastet dieses Vertrauen von Selbstverteidigung und befreit zur Gelassenheit. Zugleich erfordert es aber auch Geduld, wenn Gott einen anderen Zeitplan hat als wir. Und wir sollten auch immer wieder in seinem Wort nachforschen, um zu erkennen, dass Gottes Gerechtigkeit nicht zwangsläufig bedeutet, dass wir zu Lebzeiten rehabilitiert werden. Jesaja 55, Vers 8. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege. Neuntens, geistlich handeln bedeutet auch, Konsequenzen zu bedenken. Es ist weder weise noch geboten, sich endlos in aussichtslose Situationen zu investieren. Markus 6, Vers 11 spricht davon, wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen, ihnen zum Zeugnis. Auch heute gilt es, Prioritäten zu setzen und die begrenzte Zeit und Kraft verantwortlich einzusetzen. Und schließlich zehntens, die Wärme bewahren. Gerade in einer Gesellschaft, in der die Liebe erkaltet, sollen Christen von der Liebe Christi durchdrungen sein. Und das nicht nur für die eigene Behaglichkeit, sondern um Liebe auszustrahlen und andere zu wärmen. Und wenn es nur Einzelne und wenige sind. Diese Liebe ist nicht Sentimentalität, sondern hat eine Kraft, die aus dem Vertrauen auf Gott kommt. Sie strahlt als Freundlichkeit und herzliches Mitgefühl und wird praktisch in der Partnerschaft, in Familie und Freundeskreis, unter Arbeitskollegen und in der Nachbarschaft. Und schauen wir uns Vorbilder an. In Biografien und Zeugnissen anderer Christen wird sichtbar, wie Menschen in schwierigen Zeiten Wärme bewahrt haben. Auch heute noch sind wir umgeben von einer Wolke von Zeugen, von denen wir lernen und ihnen nacheifern können. Die Diagnose Jesu ist ernst. Die Liebe der vielen wird erkalten. Doch Resignation wäre die falsche Reaktion. Die Liebe beginnt im eigenen Herzen, führt zur täglichen Ein- und Umkehr, zur Klärung der eigenen Verantwortung, zur Reduktion des Ballasts, zur Erstarkung, um erwarteten Widerstand auszuhalten und zur Bereitschaft, das Recht Gott zu überlassen. So entsteht eine Gegenbewegung. Menschen, die von Christus erneuert sind, können inmitten der Kälte Wärme ausstrahlen. Nicht durch Gefühlsduselei oder oberflächliche Nettigkeit, sondern durch gelebte Hingabe, durch Sanftmut und Standhaftigkeit. Sie können Freundlichkeit leben, sie den Menschen offen zeigen und dabei auch mit Salz gewürzt sein. In einer Welt, in der Liebe schwindet, werden sie zum Zeugnis dafür, dass Gottes Liebe nicht erkaltet. Amen.